Wir müssen alle radikaler werden. Wir müssen alle unbequemer werden, denn es wird für viele Menschen da draußen unbequem und es sind nicht wir, die das im Moment abkriegen. Unser Verhalten hier, unser Konsumverhalten zerstört Lebensgrundlagen weltweit und dafür tragen wir die Verantwortung. Nicht nur die Firmen. Wichtig ist aber, dass wir einfach sagen, okay, wenn wir das wissen, können wir halt Sand im Getriebe sein. Das heißt, ich sage immer allen, seid Sand im Getriebe.
Seid Sand im Getriebe. Eindeutig eines meiner Lieblingszitate bisher in der Morgenmacher-Reihe. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört hier bei Morgenmacher, dem Podcast über tolle Menschen, die mit ihren Ideen unsere Welt und unsere Zukunft nachhaltig verändern. Ja, und die tolle Frau, die ihr da eben schon kurz gehört habt, das ist Viola Wohlgemuth. Viola ist Campaignerin bei Greenpeace. Und ich habe selten jemanden getroffen, der sich seinem Beruf so mit Leib und Seele verschrieben hat. Ja, Viola sagt auch selbst, ihre Arbeit bei Greenpeace, das sei kein Beruf, sondern eine Berufung. Schwerpunktmäßig ist die 34-Jährige für den Bereich Nachhaltigkeit in der Textilindustrie zuständig. Sie schaut den Modeunternehmen weltweit auf die Finger und wenn es sein muss, dann schreitet sie auch mal ein. Sie plant und leitet Kampagnen, setzt sich mit großen Konzernen auseinander und schafft es so auch tatsächlich etwas zu verändern, denn Greenpeace hat die Macht, die Wirtschaft unter Druck zu setzen und Unternehmen zum Handeln zu zwingen. Sie erzählt tatsächlich auch von ein paar Erfolgsgeschichten, die mich wirklich beeindruckt haben. Außerdem berichtet sie von der Absurdität, die hinter vielen Wirtschaftskreisläufen steckt und wie gefährlich Umweltaktivisten und Aktivistinnen auf dem Ausland leben. Nicht selten werden sogar Kolleginnen und Kollegen von Viola verschleppt und getötet. Ja, woher sie ihre enorme Energie nimmt, was sie aufbaut, wenn es mal nicht so gut läuft und ob sie auch mal abschalten kann, auch darüber haben wir gesprochen, denn auch privat lebt Viola diese Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit jeder Pore. Sie ist Veganerin, sie lebt Zero Waste und sie hat seit 10 Jahren kein einziges Kleidungsstück mehr gekauft. Ja, da kann man jetzt denken, hui, und trotzdem schafft Viola es tatsächlich, ihren Mitmenschen gegenüber überhaupt nicht dogmatisch aufzutreten. Ihr merkt, ich bin von diesem Gespräch schwer fasziniert, also los geht's. Wir sind hier im Herzen von Greenpeace Deutschlands, kann man sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist das Headquarter, wenn man so sagen will. Für mich ist das echt immer ein ganz besonderer Ort. Also ich bin Greenpeace-Aktivistin seit 2010, also seit ich eigentlich Greenpeace so als Kleinkind irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, Menschen, die auf Atomkraftwerke klettern, Menschen, die irgendwie so wirklich einstehen mit ihrem, wirklich auch mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Leben, mit ihrem Körper und sagen, das ist was, das ist nicht richtig, das sehe ich und ich will dagegen was tun, ich will einfach wirklich einstehen. Hat mich das immer fasziniert. Greenpeace ist ja seit 40 Jahren weltweit eigentlich aktiv mit ehrenamtlichen Menschen in allen Bereichen und hier in Hamburg ist halt wirklich für Greenpeace Deutschland eigentlich so das Headquarter und dieses Gebäude ist für mich auch echt was ganz Besonderes, weil es einfach, es ist hell, jeder kann hier reinkommen, kann im Eingangsbereich haben wir die Beluga, das ist eins unserer Schiffe von Greenpeace Deutschland, stehen die Beluga 1, die sozusagen den Eingang markiert und da kann man sich informieren über unsere Aktion und kann einfach sehen, wie die Menschen hier arbeiten und aktiv sind. Das Gebäude hat für mich einfach auch eine besondere Bedeutung, ja.
Und du bist als Ehrenamtliche zu Greenpeace gekommen?
Genau, also Greenpeace arbeitet international und hat überall ehrenamtliche Menschen, die aktiv sind, wirklich von Kiddies, von unseren Green Teams heißen die, die wirklich in der Schule schon anfangen aktiv zu sein, von unseren Jacks, unseren Jugendgruppen, von denen jetzt sehr viele bei Fridays for Future mit angedockt sind und da Demos mobilisieren und aktiv sind. Und dann halt wirklich zu unseren Greenpeace-Ehrenamtsgruppen, wo dann wirklich Menschen bis 105 drin sind. Mhm. Davon haben wir 105 in ganz Deutschland. Das sind Menschen, die zusammenkommen und die halt die Greenpeace-Kampagnen auf die Straße bringen. Eigentlich ist das für mich immer so, das ist so die Speerspitze, finde ich. Wenn wir Kampagnen international haben, wenn es darum geht, die Textilindustrie zum Beispiel zu entgiften und umzukrempeln, geht es ja darum, dass wir das dahin bringen, wo die Menschen es sehen. Und das ist dann halt wirklich in der Öffentlichkeit. Das ist dann zum Beispiel auch mal vor einem H&M-Store. Und das gerne weltweit. Und das ist natürlich dann immer wirklich unglaublich, so als Campaignerin, wenn man dann bei den Verhandlungen sitzt mit den Firmen und dann sieht, wie das halt in 100 Städten in Deutschland Aktivistinnen vor den Läden stehen.
Mit erhobenen halt auch, Fäusten.
Ja, nee, wir sind friedfertig, das ist für uns ganz wichtig. Also unser Grundsatz ist, dass wir friedlich protestieren, dass wir aber wirklich dorthin gehen. Das heißt, wir gehen nicht weg, wir stehen dafür ein, was wir tun. Wir sind friedlich, wir sind überparteilich, das ist uns ganz wichtig. Und immer friedlicher Protest. Das ist Grundsatz bei uns. Aber wir stehen dafür ein und wir sagen, was falsch ist, und davon lassen wir uns nicht beirren und gehen auch wirklich hin. Und das zu sehen mit so vielen ehrenamtlichen Menschen, finde ich, ist was ganz Tolles. Insgesamt haben wir über 600.000 Leute in Deutschland, die uns unterstützen und das möglich machen, denn hier in Hamburg sind Festangestellte, sind Menschen, die das halt den ganzen Tag machen, oft Fachcampaignerinnen für die spezifischen Gebiete. Ich bin zum Beispiel Pharmazeutin, also ich betreue bei uns die ganzen Chemikaliengeschichten, viele in der Textilindustrie, arbeite viel zu Plastik, zu der Problematik Mikroplastik, Verpackung, lebe selbst Zero Waste und vegan. Also bei uns ist das sozusagen, es ist kein Job, es ist kein Beruf, sondern es ist eher eine Leidenschaft, die man hier auslebt. Das merkt man, das ist eine Passion, die hier im ganzen Haus ist. Also du merkst, ich bin gerne hier.
Ja. Ja, ich habe auch schon, als wir die Flure hoch sind und deine Kollegen kamen, Es ist ein unheimlich nettes Miteinander hier auch, ne?
Ja, also das ist wirklich so, man merkt einfach, die Menschen sind begeistert für das, was sie tun. Wir haben halt Fachmenschen einfach für die verschiedenen Bereiche. Also wenn wir halt zum Beispiel über Fischung reden, dann sind es halt Meeresbiologinnen. Wenn wir halt irgendwie in der Arktis oder Antarktis unterwegs sind und halt uns um Schutzgebiete kümmern, dann ist es eine Kollegin von mir, die darüber promoviert hat. Wir haben Atomphysiker dabei, wenn es um Energiegeschichten geht. Und das in dem ganzen Bereich und natürlich für die verschiedenen Bereiche, wenn es um Presse geht oder andere Fälle. Das ist wirklich ein tolles Miteinander, das ist wirklich eine Familie, egal wie alt man hier ist, egal wo man herkommt. Die Menschen respektieren und achten einander, weil wir halt eine große Familie sind weltweit, und das ist ein Privileg, hier sein zu dürfen.
Und woher kam bei dir dieser Impuls, dass du gesagt hast, ich gehe zu Greenpeace?
Für mich war das wirklich so, ich habe Pharmazie studiert, ich komme aus Marburg, habe da Pharmazie studiert und promoviert und viel in der Antibiotika-Grundlagenforschung gearbeitet. Greenpeace kannte ich schon lange, das war für mich so diese Begeisterung, Menschen zu sehen, die wirklich einstehen, wenn irgendwas schiefläuft. So, das fand ich immer toll, das ist halt bei uns heißt Baroness Witness, also wirklich, ich sehe was falsch ist, ich stehe dafür ein, dass das verändert wird. Und da habe ich damals, als ich in Marburg halt war, früh auch eine Greenpeace-Gruppe kennengelernt, die es dort gab, und habe mich da engagiert. Aber für mich ging es dann darum zu sehen, als Pharmazeutin konnte ich halt sehen, was passiert in der Textilindustrie, was passiert mit diesen Chemikalien. Ich habe das tagtäglich gelernt, und dann zu sehen, dass das alles bekannt ist und wir trotzdem diese Chemikalien in die Gewässer geben, dass wir Menschen weltweit damit vergiften. Wir reden hier wirklich von persistenten Chemikalien. Das sind Stoffe, die nie wieder rausgefiltert werden können. Ich habe dann natürlich über die Jahre gelernt, was das dort vor Ort bedeutet. Das heißt, in China sind zum Beispiel 2/3 des Wassers so kontaminiert, dass sie nicht mehr für den Menschen zugänglich sind. Das heißt, eigentlich dürfte man das nicht mehr trinken. Das ist eigentlich Sondermüll. Großer Teil durch die Textilindustrie. Und die Menschen werden damit alleine gelassen. Das heißt, was wir hier betreiben, ist halt eigentlich Neokolonialismus. Wir haben diese ganzen Gifte, die in Europa verpönt sind, die lagern wir einfach aus. Wir nutzen Menschen dort aus. Uns geht's hier einfach nur so gut, weil wir die Menschen dort ausbeuten. Das muss man ganz klar sagen. Und da habe ich gesagt, dagegen will ich was tun. Und Greenpeace hat gesagt, wir tun was dagegen. Das hat mich sehr begeistert. Und seitdem kämpfe ich hier mit.
Das heißt, da hat auch so dein Interesse für Umweltschutz angefangen, oder hattest du das schon immer?
Das hatte ich schon länger, Umweltschutz. Ich war auch in anderen Bereichen dort aktiv. Ich habe viel Urban Gardening gemacht. Ich bin früh vegan, also habe mich für die vegane Lebensweise begeistert und entschieden, einfach auch wirklich aus Umweltaspekten, wenn man sich die Zahlen anguckt für den Klimawandel, für die Klimakrise, die jetzt ja in aller Munde sind, habe ich mir eigentlich relativ schnell, musste ich mir eingestehen, dass es halt die Meat and Dairy Industrie halt eine der größten Treiber ist, so. Und dann bin ich wirklich, muss ich sagen, aber aus Umweltschutzgründen eigentlich irgendwann Veganerin geworden. Mittlerweile kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, ein Tier zu töten oder Fleisch zu essen. Aber darüber bin ich eigentlich sozusagen schon länger Umweltschützerin gewesen, aber war halt so begeistert, als ich die Greenpeace-Kampagnen kennengelernt habe, wie effektiv sie halt sind. Weil sie halt einfach nicht nur sagen, wir protestieren irgendwo dagegen und finden irgendwas doof, sondern es wird einfach sehr intelligent analysiert. Zum Beispiel in der Textilindustrie wissen wir müssen eigentlich die Politik ändern. Das heißt, ich habe in Europa Politik, ich habe in China Politik, die ich ändern will. Dort will ich wirklich Gesetze verändern. Aber wie schaffe ich das? Da an die Politik zu gehen, in China haben wir Kolleginnen, die verschwinden halt einfach. Das kennen wir auch in anderen Ländern. Das heißt, es wird dann geguckt, wie kann ich effektiv was verändern?
Und was heißt, die verschwinden einfach?
Naja, wir wissen ja, dass Umweltschützerinnen weltweit, wenn sie halt gerade in Regimen sind, die nicht wie in Deutschland etwas mehr Meinungsfreiheit ermöglichen, dann verschwinden solche Menschen und man weiß nicht, was mit denen passiert ist.
Das passiert häufig.
Das passiert häufig in Ländern. Das heißt, wir haben auch, und das ist nicht nur bei Greenpeace, das ist allgemein, Umweltschützerinnen weltweit leben gefährlich. Aktivistinnen auch von uns. Wir hatten zum Beispiel gerade vor 2 Tagen habe ich wieder gehört von einer Kollegin von uns, die halt in Südostasien unterwegs ist, wo es um illegalen Mülltransport geht. geht und die sowas aufgedeckt hat und auch einfach bekannt gemacht hat, wie halt hier kriminelle Machenschaften auch in der Politik verstrickt sind, wenn es halt darum geht, illegal Müll von zum Beispiel Deutschland zu importieren. Die kriegt halt Anschläge auf ihr Haus. Da werden halt mal Farbbomben geworfen und wir kennen es von anderen Kolleginnen von uns, die zum Beispiel illegale Fischereien aufgedeckt haben. Die ist erschossen worden in ihrem eigenen Haus vor ihren Kindern. Also diese Dinge passieren. Und das ist auch für mich so ein Grund, hier in Deutschland darf ich protestieren, hier kann ich kämpfen und hier kann ich was verändern. Für mich ist das eher sozusagen dieses Privileg, hier sein zu dürfen, verpflichtet für mich zu sagen, ich muss halt noch viel mehr machen, weil ich es halt hier kann.
Ja, Wahnsinn.
Genau.
Und was genau machst du als Campaignerin?
Ja, Campaignerin ist immer so ein bisschen so ein Insider-Begriff bei Greenpeace. Das ist vielleicht immer für draußen manchmal ein bisschen kompliziert. Ich könnte mich vielleicht als Konsumexpertin bezeichnen. Also ich bin, wie gesagt, Pharmazeutin und kümmere mich bei uns in Deutschland, hier vor allem Greenpeace Deutschland, um die Detox My Fashion-Kampagne. Das ist ein internationales Greenpeace-Projekt, wo wir seit 2011 gesagt haben, wir können nicht mehr hinnehmen, dass die Textilindustrie, eine der vergiftenden Industrien weltweit, weiterhin solche Chemikalien in die Abwässer gibt. Wir wollen das verändern. Das bedeutet, wir haben uns die 11 gefährlichsten Chemikaliengruppen rausgepickt und haben gesagt, so, die müssen verschwinden aus der Textilindustrie. Und wie schafft man das? Und das ist so ein Punkt, den ich so toll finde bei Greenpeace-Kampagnen. Man guckt sich dann wirklich in einem sogenannten Power-Mapping an. Was sind die ganzen Akteure auf diesem Spielfeld? Wen müssen wir beeinflussen? Wen können wir beeinflussen? Und bei der Detox My Fashion-Kampagne haben wir ganz klar gesagt, wir brauchen schnelle Veränderungen. Diese Chemikalien sind persistent. Menschen werden hier vergiftet. Menschen sterben daran. Das heißt, wir haben uns die Textilriesen rausgepickt. Insgesamt 80 internationale Firmen. Und diese Firmen sind flexibel. Die sind in der Lage mittlerweile, wenn es um Fast Fashion geht, bis zu 52 Mikrokollektionen auf den Markt zu bringen im Jahr.
Jede
und,
Woche.
Ja, praktisch jede Woche hängt irgendwas Neues im Laden und es wird mit künstlicher Verknappung daran gearbeitet, dass wir meinen, wir müssen das noch kaufen. Und sowas bedeutet, man muss flexibel und schnell sein. Und man kann reagieren auf den Markt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verändern den Markt. Wir bringen nämlich diese Riesenkonzerne, nehmen wir in die Verantwortung. Das heißt, wir haben nachgewiesen, wo ihre Textilien hergestellt werden und welche Chemikalien drin sind und was das bedeutet vor Ort. Dann sagen die erstmal, lasst uns in Ruhe, wir wollen nichts verändern, ne? Ihr könnt uns mal. Und dann macht Greenpeace Kampagne so, dann startet das Ganze. Das heißt, wir haben uns ein Segment nach dem anderen rausgepickt, von der Sportindustrie über die Outdoor-Industrie, über Fast Fashion, auch über die sogenannten Luxusmarken. Hier ist gerade das große Problem, das Gerben zum Beispiel, was auch in Europa sogar stattfindet und hier bei uns.
Also Leder.
Genau, Leder, ganz großes Problem, was noch oft mit Chrom stattgefunden hat und in zum Beispiel selbst in Italien, also wo man denkt, das ist ja ne, Europa und Friede, Freude, Eierkuchen, selbst hier zu extrem hohen Chromwerten, also Schwermetallwerten im Wasser geführt hat. So, und das haben wir rausgefunden, Reporte gehabt und dann konfrontieren wir die Firmen dazu und sagen, okay, das sind die Gruppen, auf die müsst ihr verzichten und wenn nicht, bringen wir das in die Öffentlichkeit. Das Tolle ist natürlich in der heutigen Zeit, wir haben Menschen, die sich identifizieren mit ihren Marken und wir sprechen die direkt an. Das heißt, wir stehen nicht einfach nur bei Adidas in der Firmenzentrale, sondern wir sind weltweit vor ihren Märkten. Wir sind online, wir gehen über ihre Kanäle. Wir sprechen mit Influencerinnen, mit Bloggerinnen, mit Models, mit Menschen, die in der Modeszene aktiv sind, geben ihnen die Informationen und sagen, kämpft mit uns. Wir wollen Fashion verändern, denn Fashion kann schön sein. Mode ist eine Kunstform, ist ein Ausdruck. Wir müssen nicht auf Mode verzichten. Ja, wir sollen nicht in Jutesäcken rumlaufen. Aber Mode darf halt nicht die Welt kosten. Schöne Mode muss gut sein, ohne dass sie die Welt vernichtet oder die Ressourcen ausbeutet und Menschen schädigt. Und so haben wir dann einen Sektor nach dem anderen sozusagen umgekrempelt und haben dafür gesorgt, dass im ersten Punkt erstmal Transparenz hergestellt wurde. Das heißt, wenn ich hier ein Adidas-T-Shirt oder ein Schuh in der Hand habe, muss ich wissen können, wo der hergestellt wurde, damit die Verantwortung auch klar ist. Und im zweiten Punkt ging es darum zu sagen, okay, auf die 11 Chemikaliengruppen müsst ihr verzichten. Und das machen diese Firmen bis 2020. Also alle 80 Firmen, die ein Detox-Commitment unterschrieben haben, leisten das in ihrem Chemikalienmanagement und wir kontrollieren das natürlich auch. Das heißt, also ich bin selber auch in Bangladesch stellenweise vor Ort und kontrolliere da Abwasserdaten, auch wenn es nicht angekündigt ist, das ist immer ganz wichtig. Und es geht wirklich darum, dass wir mit den Firmen Gespräche haben, jährlich, wo geguckt wird, wie wollt ihr das verändern, was sind eure Ansätze. Und der dritte Punkt, wo ich jetzt dran bin, den ich sehr spannend finde, ist, wir wissen, diese Massen, die wir herstellen, sind nicht grün herstellbar. Also selbst ein T-Shirt, das Organic Cotton zertifiziert ist und mit liebenswertester Farbe gefärbt wurde und nicht wie die meisten T-Shirts anderthalb Mal um den Planeten geflogen ist, bis es zu uns kommt, sondern vielleicht mit einem Schiff kommt, immer noch viel zu viel Ressourcen. Hinter jedem T-Shirt stecken 2500 Liter Wasser. Das ist so viel, wie ein Mensch in 2,5 Jahren trinkt. Also es ist absurd. Und wir tragen es hier in Deutschland.
Ein T-Shirt.
In Deutschland tragen wir so einen Top im Durchschnitt 1,7 Mal, bis es weggeschmissen wird. Wir wissen, dass jede Sekunde weltweit eine Wagenladung voller Textilien verbrannt wird oder auf der Müllkippe landet. Das heißt also, was wir sagen, ihr müsst runterkommen von der Masse. Wir gehen also die Firmen an, zum Beispiel H&M, Zara oder andere große Fast-Fashion-Riesen und auch gerade in Deutschland Firmen wie Lidl, der drittgrößte Textilienverkäufer in Deutschland,
ja,
ist Lidl.
Ja, das denkt man gar nicht.
Glaubt man nicht, ne? Also das sind aber dann diese Metallkästen, die da rumstehen. Und dann wird eben mal so nebenbei beim Zucker wird eben nochmal sowas mitgekauft. Man nimmt das gar nicht mehr wahr als Kleidung. Das ist einfach, Shoppen macht Spaß. Das geht nicht mehr um die Kleidung. Und wir sagen, ihr müsst runterkommen. Das heißt, der dritte Punkt der Kampagne ist jetzt zu sagen, wie schaffen wir die Alternativen? Wie schaffen wir alternative Geschäftsmodelle? Und mein Punkt ist, wir müssen runterkommen vom Verkauf. Ich glaube, dass Fast Fashion den Zenit überschreitet jetzt und dass Textilverkäufer zu Textildienstleistern werden müssen. Das ist für mich der nächste Schritt. Das heißt, wir brauchen langlebige Kleidung, wir brauchen Modelle wie zum Beispiel Shibo-Share, dass ich Kleidung leihen kann. Also alle Modelle, die wegkommen vom Kaufen und die es uns ermöglichen, uns schön zu fühlen, uns neu einzukleiden, unsere Bedürfnisse von zum Beispiel einem Skiurlaub auch zu erfüllen, wenn man das will, ohne dass ich neu kaufen muss, die sind toll. Und da sind wir halt gerade dran, mit den Firmen zu reden und natürlich mit unserem Make Something-Projekt, diese Alternativen auch an Menschen zu bringen, die sich damit bisher gar nicht beschäftigt haben. Denn das ist so kompliziert da draußen, was in unserem Alltag alles auf uns einströmt. So, wer will denn diese ganzen Siegel verstehen, so neben Arbeit und vielleicht noch Kinder und sonst was für ein Stress? Deswegen sagen wir, das muss Spaß machen und es muss einfach sein und es muss zu uns kommen. Es muss in unserem Alltag erfahrbar sein. Und da arbeiten wir sowohl in der Politik als auch mit den Verbraucherinnen als auch mit den Firmen.
Was können die Konsumenten, jeder Einzelne, erstmal tun?
Also wenn es um Kleidung geht, sage ich ganz klar, das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was man gar nicht erst kauft. Da bleibe ich auch dabei. Aber wenn ich denn unbedingt was Neues kaufen muss, dann würde ich sagen, braucht es ein sauberes Siegel, also ein Ökosiegel.
Mhm. Wo draußen, finde ich das?
Genau, draußen ist ein Dschungel. Ja? Also wir haben einen Dschungel von Siegeln und vor allem auch von sogenannten Firmenlogos, ich nenne die gar nicht Siegel, also wenn H&M irgendwie eine Conscious Line hat und hier dann eine Green Line und sonst was. Für mich ist das Verbrauchertäuschung bis Greenwashing. Okay. So. Weil das ist immer nur ein winziger Teil vom ganzen Sortiment. Einzelne können sogar gut sein, aber ich steige als Verbraucherin überhaupt nicht durch, was da wirklich dahinter steht. Deswegen sagen wir schlagen einmal im Jahr sozusagen mit der Machete durch diesen Siegeldschungel und haben einen Textilsiegel-Ratgeber, wo wir so die 6 bis 7 besten Siegel aufführen und auch erklären, warum wir die so bewerten. Es gibt eigentlich nur 3, die man wirklich kennen muss. Das ist das IVN Best. Das ist eigentlich das Beste. Da geht es aber nur um Naturfasern. Das gibt es relativ wenig. Da geht es um Leder und andere Stoffe, weil mittlerweile 70% der Textilien, die auf den Markt kommen, aus synthetischen Fasern bestehen oder zum großen Teil, also eigentlich Plastik sind und am Ende auch Plastikmüll werden. Das zweite Siegel ist das Gott-Siegel. Das ist schon ein bisschen bekannter.
Das habe ich schon mal gehört, ja.
Das sieht man auch ab und zu mal bei einem Discounter. Mhm. Das ist wirklich so eins, was man schon öfters mal gesehen hat. Und was auch gut ist, weil es bis zu 30% synthetische Fasern beinhalten kann. Und das haben wir einfach mittlerweile sehr häufig. Und das dritte ist relativ neu aus der Ökotex-Familie. Das ist das Made in Green. Das ist ganz spannend, weil es auch diese ganzen Prozesse beinhaltet. Das heißt also auch die einzelnen Fabriken müssen nach einem Step-Prinzip sich zertifizieren. Und das heißt, habe ich diese 3 Siegel, weiß ich, ist es sauber hergestellt worden. Dann ist es natürlich gut, wenn es eigentlich noch ein zweites Siegel hat. Und zwar eins, das mir sagt, dass es auch fair hergestellt wurde. Also dass auf die Arbeitsbedingungen eingegangen wurde. Also dass hauptsächlich Näherinnen sind es halt in Südostasien, existenzsichernde Löhne erhalten haben und die Möglichkeit hatten, sich zum Beispiel in Gewerkschaften zusammenzuschließen und ähnliche Dinge, die für uns selbstverständlich sind, da unten aber überhaupt nicht der Fall sind. Das wäre dann Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation oder zum Beispiel das Fair Trade Siegel, was man so eher so von Bananen oder Kaffee kennt, gibt es auch für Textilien. Das heißt, ein faires Siegel und ein sauberes Siegel, ökologisch.
Oh Gott, das hört sich ein bisschen an, als müsste ich mit so einem Buch durch die Gegend laufen.
Genau.
Und erstmal.
Es ist super, denkt man, super kompliziert. Ja. Deswegen, was wir haben diese Siegel zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite, da kann man die sich so als Pocket runterladen, kann die einfach dabei haben und gucken, diesen Siegelratgeber auch. Und ansonsten ist halt wirklich der Punkt, wir listen Eco-Fashion-Stores in Deutschland auf. Das sind sozusagen das Pendant des...
Da kann ich einfach rein, da kann ich kaufen, da brauche ich mir keine Gedanken machen.
Das ist so das Pendant zum Ökosupermarkt, wenn man so will. Das heißt, da hat jemand schon alles auf Herz und Nieren überprüft, da kann ich mich dann einfach umgucken, was mir gefällt. So, ja. Aber ich komme mal zurück. Wichtigster Punkt ist, nicht neu kaufen. Ja. Und ich finde es so spannend. Ich lebe seit fast 10 Jahren jetzt ohne neue Kleidung, also nichts Neues gekauft.
Du hast ja seit 10 Jahren nichts Neues mehr
gekauft. Ja, seit knapp 10 Jahren. Ich weiß nicht genau, ob es 10 sind, aber so in dem Dreh. Und fand das sehr spannend.
Du musst den eisernsten Willen der Welt haben.
Nee, gar nicht. Das hat auch einfach irgendwie so angefangen. Ich habe mich damit beschäftigt und dachte, ach, jetzt brauche ich ja mal nichts und so. Und dann, ich muss aber sagen, ich liebe Klamotten. Ich mag es, mich nur auszudrücken. Und wenn jetzt irgendwie Sommer ist und morgen sind es 30 Grad, dann denke ich, boah, jetzt hätte ich aber auch mal Bock auf was anderes. Und das geht aber alles. Das ist, glaube ich, das Schöne, was ich so faszinierend fand, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie viele Alternativen es da draußen gibt. Aber die sehe ich halt nicht in der Mönckebergstraße bei uns in Hamburg, sondern die sehe ich hauptsächlich im Internet oder in alternativen kleinen Läden. Das heißt, was ich eben vorschlagen kann, ist erstmal Kleiderschrank auf. Der erste Tipp, 40% der Klamotten in unseren Kleiderschränken tragen wir nie. Ja? Also einfach Kleiderschrank auf, die Sachen mal aussortieren und neu zusammen mixen, gucken, was es anderes gibt. Also einfach wieder wertschätzen und sich damit beschäftigen. Dann Kleider tauschen. Das heißt, Kleidertauschpartys sind mein großes Highlight. Ich liebe die. In Hamburg haben wir zum Beispiel von Greenpeace hier bis zu 1200 Leute, die zu einer Kleidertauschparty kommen. Das ist ein Riesenevent. Wir haben von Greenpeace aus die kleidertausch.de-Seite als Facebook-Seite. Da sammeln wir alle Kleidertausch-Events in Deutschland zum Beispiel. Dann gibt's natürlich die Möglichkeit, einfach klassisch Flohmärkte, ne, oder mit Freundinnen tauschen und auch einfach stolz darauf sein, das zu tun. Ich hatte zum Beispiel früher eine Sammlung von Schals, von diesen Tüchern. Ne? Ich bin so ein Hippie, so, ich habe meine Hippie-Tücher so. Und da ich dachte, die trage ich eigentlich eh alle nicht. Und wenn die Sachen nur bei mir rumliegen, ist es eigentlich so eine Art langsames Wegschmeißen, weil am Ende gibt's immer den großen Umzug, dann kommt alles in eine Tüte und Menschen bringen die irgendwie nur zum Altkleiderhändler. Und das hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Das ist am Ende eigentlich ein Riesengeschäft, was hier stattfindet. Und die Altkleidermärkte sind auch schon total überladen. Das heißt, was ich gemacht habe, war, ich habe angefangen, Geschenke darin einzupacken. Ich habe also, wenn eine Freundin Geburtstag hatte oder wenn Weihnachten war, da habe ich angefangen, 1-2 Jahre lang alle Geschenke einfach in solche Tücher einzupacken und habe die mit verschenkt.
Zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Hast und ich keine Verpackung, kein Müll.
Genau, kein Müll. Und ich sage das halt auch ganz offensiv hier. Ich trage das nicht mehr, aber ich finde es schön und das passt zu dir, hast du Lust und so. Und wenn man damit offen umgeht, finde ich das toll. Mittlerweile habe ich Freundinnen, die mir erzählen, so wenn ich die treffe, hier, ich habe noch das Kleid, das wollte ich dir immer mal geben und das wird bestimmt zu dir passen. So. Ich finde das sehr schön. Und dann gibt's natürlich die Möglichkeit, das Ganze online zu machen, weil manche haben keinen Bock auf Flohmärkte oder Kleidertauschpartys und die gibt's auch nicht in jedem Dorf jetzt, ne? Aber es gibt Möglichkeiten wie kleiderkreisel.de. Es gibt Möglichkeiten, dass auch mal nachts um 2:30, wenn seine Kinder gerade mal schlafen und man endlich mal die halbe Stunde hat, um irgendwie runterzukommen, online zu gucken. Es gibt die Möglichkeit, das mittlerweile auch professionell zu machen. Also es gibt wirklich mehrere Firmen, Online-Portale, die das anbieten, wie zum Beispiel bei Shiboshare Kleidung halt zu leihen.
Oder Stay Away.
Oder Stay Away.
Auch,
weil genau.
Wir haben eben schon drüber gesprochen, genau. Unsere gemeinsame bekannte Thekla.
Genau, wir hatten hier in Hamburg zum Beispiel, wurde die Kleiderei gegründet, wo es genau von Thekla, wo es genau darum ging, Stil hast du, Kleider leist du, finde ich super, ist halt genau so ein Statement, so eine Grundgeschichte selber zu haben und den Rest kann man sich dazu leihen und wenn man es nicht mehr braucht, gibt man es wieder zurück und die Ressourcen sind nicht verloren. Finde ich toll. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, einfach mal auszuprobieren. Und hier ist auch echt die Politik gefragt. Meiner Meinung nach muss in jedem neuen Einkaufscenter, was es in der Stadt gibt, müsste ein großer Prozentteil der Fläche einfach für Reparaturdienstleistungen möglich sein. Es müssten Second-Hand-Läden sein. Das muss einfach erfahrbar sein. Und das hat die Politik gefragt und wir das einzufordern.
Und du lebst darüber hinaus, also du hast eben schon gesagt, du bist Veganerin, du hast jetzt seit 10 Jahren keine neuen Klamotten gekauft. Ich habe auf deinem Instagram-Kanal gesehen, du bist auch Zero Waste. Das klingt von außen betrachtet nach einem ganz schön anstrengenden Leben.
Ja, das höre ich öfters von außen. Ich hatte neulich, hat das auch einer aufgezählt und meinte, oh mein Gott, du bist bestimmt der Horror auf jeder Weihnachtsfeier. So, ne?
Aber auch so ein bisschen Jesus.
Nee, ach Jesus, gar nicht. Ich fand eher, dass das Spannende daran, das finde ich toll, gerade bei der Zero-Waste-Bewegung, ich finde es überhaupt nicht anstrengend, sondern ich finde es bereichernd. Also für mich war wirklich der Punkt, als ich Veganerin wurde, dass sie mich dann irgendwann echt genervt hat. Alle Sachen, alle Fertigprodukte, die es damals in Deutschland so gab, wenn man irgendwie mal schnell aus der Uni kam oder so, das ist alles abgepackt in Plastik. Das heißt, ich hatte irgendwie ein Plastikbag zu Hause in der WG. Da habe ich gesagt, das habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich fange an, Dinge selber zu machen. Ich koche ein, ich mache solche Dinge. Ich mache meine eigene Milch aus Haferflocken zum Beispiel und daraus meine Butter. Jetzt mag ich sowas auch wirklich. Ich bin auch Biochemikerin, deswegen macht mir sowas natürlich auch Spaß. Aber das muss es gar nicht. Also das Schöne beim Zero Waste, finde ich, ist, es ist ein Lebensstil, der einen bereichert. Das heißt, wenn ich jetzt reise, wenn ich unterwegs bin, ich habe viel weniger Dinge mit. Ich habe meine feste Seife für die Haare. Am Ende ist es so viel einfacher. Ich weiß noch, als ich das erste Mal nach Japan bin, ich habe dort gearbeitet für eine Universität, da habe ich meine Shampoo-Flasche mitgenommen. Das weiß ich noch. Oh mein Gott, jetzt gibt's dieses Shampoo da nicht. So wie absurd, ne? Aber ich kann mich wirklich noch dran erinnern. Und jetzt habe ich halt, egal wo ich unterwegs bin, ich habe meine Seife dabei, ich habe 2, 3 kleine Utensilien und das reicht. Und das finde ich faszinierend. Das ist eher die Möglichkeit, eher die Bereicherung für meinen Alltag. Und so empfinde ich das auch, wenn ich auf Instagram unterwegs bin und andere Menschen sehe und mit welcher Begeisterung das gelebt wird. Also es ist kein Verzicht, sondern es ist eigentlich eher eine Befähigung und eine Bereicherung, um aus diesem Hamsterrad auszubrechen, so ich muss kaufen. Nee, was brauche ich denn wirklich? Was will ich wirklich? Und das genau hole ich mir. Und das finde ich schön.
Kann das jeder oder muss man dafür Biochemikerin sein, um sowas selber zu machen?
Nee, gar nicht. Also das Schöne ist natürlich, Zero Waste bedeutet ja nicht wirklich Leben ohne Müll. Das wäre natürlich das Ideal. Das schafft man ja gar nicht. Also,
aber ich meine auch so diese Produkte, was du eben meintest, dass du Shampoo und so weiter selber machst, das ist ja nochmal über, ich kaufe mein Plastik hinaus, nochmal so ein Step. Ne?
Genau, das ist auch wirklich was, das ist so meine, ich habe einfach Bock drauf, ich mache das wirklich gerne, aber das muss ich gar nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, einfach unverpackt einzukaufen. Das fängt wirklich einfach schon schlicht und ergreifend damit an, dass man seinen eigenen Beutel dabei hat, wenn man zum Bäcker einkaufen geht. Ja, das bringt schon so viel, dass man morgens einfach halt das dabei hat und das auch im Alltag zeigt. Also ich habe das so oft, dass ich morgens beim Bäcker bin, mir ein Brötchen hole und dann jemand daneben steht und sagt, ach Mensch, das ist ja eine Idee.
Mm, ja, man kommt oft gar nicht so drauf.
Das sind eigentlich nur so ganz kleine Dinge, die man dabei hat. Seine Flasche dabei haben, seine Brötchenbox dabei haben. Und dann geht es halt wirklich los, dass es natürlich einfach unverpackt Läden gibt. Die sprießen wirklich im Moment aus dem Boden. Die gibt es jetzt fast in ganz Deutschland, überall in jeder größeren Stadt. Aber es geht halt auch in Städten, wo es das nicht gibt. Also es sind wirklich Dinge, wie auf den Markt einfach gehen.
Ich habe bei deinem Instagram-Account gesehen, du hast auch immer so Küchenhandtücher dabei, ne?
Genau, das ist wirklich so ein Zero-Waste-Tipp. So, am Anfang dachte ich, als ich damit gestartet bin, dachte ich so, ich muss mich jetzt komplett ausrüsten. Ich brauche meine Flasche, ich brauche meine Dose, ich hatte wirklich auch so ein eingerolltes Set dabei, wo ich immer mein Gabel, Messer und sonst wie dabei hatte. Und dann finde ich das
aber... Pfadfinderin.
Genau, und ich dachte so, ich bin jetzt Zero Wasterin, aber dann braucht man das meiste eigentlich gar nicht. Das heißt, man pendelt sich eigentlich für sich selber ein. Was ich immer faszinierend finde, also was ich toll finde für mich, so das Utensil, ist ein großes Tuch, ein Geschirrtuch oder ein großes Tuch dabei haben. Da kann man eigentlich alles mit abdenken. Das heißt, ich reise halt viel für Greenpeace, bin ich viel mit dem Zug unterwegs, dann kommt man nochmal nachts irgendwo an und hat irgendwie noch Hunger so. Und dann soll es ja auch noch vegan sein bei mir. Was ich dann wirklich toll finde, ist, ich kann mir zum Beispiel irgendwann noch eine Falafel holen und die lasse ich mir dann statt in Alu halt einfach in ein Geschirrtuch einwickeln. So.
Und wie gucken die dann, wenn du das Geschirrtuch
Das ist immer, genau. Also da gewöhnt man sich dran so, aber mittlerweile, also ich erkläre dann auch, warum ich das mache. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, ich sage das nicht nachher, sondern ich halte dieses Geschirrtuch hin und sage, hier hätte ich gerne meinen Falafel eingewickelt und dann okay, ja, können wir machen, so, ne? Das ist mir erstmal so, je nachdem, wie man es kennt, mittlerweile, manche kennen mich schon so, wenn ich so bestimmte Wege gehe. Und es werden halt immer mehr, die das als ganz natürlich empfinden und machen. Und es muss ja auch nicht jedes Mal funktionieren. So, manchmal klappt es halt nicht, aber man hat sich halt bemüht und man hat das halt einfach dieses Gespräch angefangen. Und viel mehr brauche ich nicht. Mittlerweile habe ich echt hier meine Flasche, ich habe meine kleine Tasche dabei für mein Brötchen oder so. Und ich habe Stäbchen dabei und damit kann ich eigentlich alles essen. So. Und damit bin ich ziemlich ausgestattet, muss ich sagen. Aber das kann jeder für sich ausprobieren.
Wie ist es denn für dich mit deinem Umfeld? Weil mir geht es dann auch manchmal so, ich würde mich hüten, was zu sagen, weil man will ja nicht der Missionierende sein, der da sagt, bist du sicher, dass du das essen willst?
Ja.
Also ich beiß mir da auf die Zunge, aber ich denke schon öfter, oh, denkst du gar nicht drüber nach? Oder wie geht's dir da? Kannst du da cool mit sein, wenn dein Umfeld ständig in Urlaub fliegt und ständig Plastik kauft und sonst was? Oder bist du so ein bisschen...
Ja, es ist immer so 2 Herzenschlangen in meiner Brust. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja nicht hier, weil das für mich ein Beruf ist, sondern weil ich hier mit Herzblut stehe. Und ich meine, gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen haben wir ja gesehen, die Klimakrise wird jetzt endlich verstanden und sie wird von der Jugend verstanden und nicht von den Menschen, die jetzt eigentlich gerade was verändern müssten. Und ich bin sehr begeistert zu sehen, dass Menschen jetzt aufstehen und sagen, Leute, es geht so nicht mehr. Ihr rennt da gerade mit offenen Augen in die Katastrophe, und zwar in unsere Katastrophe, nicht in eure. Deswegen bin ich schon jemand, der ab und zu unbequem ist. Das heißt, wenn ich in einem Laden sitze und da gibt's Strohhalme und alle ringsrum haben ihre Strohhalme, dann sage ich da auch was dazu. Aber man muss auf jeden Fall die Balance finden, das ist der Punkt. Also ich finde es wirklich wichtig, Leute eher mitzunehmen und positiv zu begeistern. Also ich liebe es zum Beispiel in meiner WG groß vegan zu kochen. Ich liebe es dann einzuladen, zu Weihnachten zum Beispiel bin ich diejenige, die für alle kocht. Und ich will dann eigentlich, dass das Essen vegan noch cooler schmeckt als vorher. Ja. Das ist auf jeden Fall Aufwand, aber das ist so meine Art Alltagsaktivismus und die mich dann unglaublich begeistert. Und wenn ich dann halt zum Beispiel in meiner WG gerade, habe ich einen neuen Mitbewohner, der jetzt neulich ankam und meinte, weißt du was, ich habe mir jetzt Hafermilch geholt, die schmeckt genauso gut wie die andere, das ist ja toll. So. Das war so, hört sich so klein und albern, aber das war für mich so ein Highlight, weil ich weiß, das war ein positiver Effekt, den jemand mitgenommen hat. Und ich glaube, davon können wir ganz viele in unserem Umfeld geben. Und das sind oft diese ganz kleinen Dinge, wirklich einfach nur mit der Tüte beim Bäcker stehen und hinter einem steht jemand und sagt, Noch mehr war es gar nicht so. Nee. Ich glaube, das ist wichtig, das vorzuleben. Aber ich meine auch, wir müssen alle radikaler werden. Wir müssen alle unbequemer werden, denn es wird für viele Menschen da draußen unbequem. Und es sind nicht wir, die das im Moment abkriegen, sondern es sind Menschen, denen die Lebensgrundlage gerade verloren geht. Menschen, die durch unser Verhalten halt wirklich ihre Lebensgrundlage verlieren. Das ist nicht nur in Südostasien durch die Chemie zum Beispiel, die durch die Textilindustrie kommt. Das ist ganz klassisch in Afrika, dass wir die mit unserem ganzen, also vielleicht mal so ein Beispiel, ich finde das immer so krass. Hier wird sich beschwert über Menschen, die übers Mittelmeer fliehen, die keine Lebensgrundlage mehr haben. Und warum ist das der Fall? Wir haben eine Textilindustrie, die solche Massen produziert, dass wir die nach Afrika verschiffen, weil damit nochmal jemand Geld machen kann. Und dann bricht dort die komplette Textilindustrie zusammen. Das bedeutet also kein Anbau von Fasern, kein Spinnen von Fasern, kein Weben, keine Produktion. Das ist eine ganze Palette, die weggebrochen ist. Und das ist natürlich auch identitätsstiftend, wenn ich sowas alles verliere. Also beziehungsweise das zu tun
unsere,
wäre.
Unsere aussortierten Klamotten, genau, die wir schön in die Kleiderhilfe geben.
Das, ne? Genau, ist nämlich so ein großes Problem. Dasselbe haben wir mit der Fleischindustrie zum Beispiel. Wir produzieren solche Massen von Fleisch in Europa. In Deutschland zum Beispiel alleine die Hähnchen, dann werden nur die Brüste genommen hier, die Flügel, und der Rest wird in einmal ein Meter Blöcken tiefgefroren und geht ebenfalls in die afrikanischen Länder. Und dort ist es günstiger, das halt zu kaufen, als selber Lebensmittel anzubauen. Dann habe ich vielleicht noch Nestlé vor Ort, einer meiner Lieblingsfirmen.
Das kann ich mir vorstellen.
Die halt dann auch noch direkt dort, wo wir eigentlich eh schon sehr wenig Wasser haben, auch noch Wasser aus dem Boden zieht und das in Flaschen verpackt, in Plastikflaschen natürlich, die wir dann wieder nach Europa schiffen, um sie bei uns wieder zu verkaufen. Also das ist an sich eigentlich so absurd, was wir tun. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und da bin ich auch die Unbequeme, die dann diese Dinge immer mal wieder auf den Tisch bringt, weil unser Verhalten hier, unser Konsumverhalten zerstört Lebensgrundlagen weltweit. Und dafür tragen wir die Verantwortung, nicht nur die Firmen. Wichtig ist aber, dass wir einfach sagen, okay, wenn wir das wissen, können wir halt Sand im Getriebe sein. Das heißt, ich sage immer allen, seid Sand im Getriebe. Lasst uns das dann einfach nicht mitmachen, denn das haben wir gar nicht nötig. Ich kann wunderbar hier leben, ich kann glücklich sein, ohne dass ich halt eine Plastikflasche brauche.
Seit seinem Getriebe ist ein schöner Satz. Den könnte man aber im Plakat drucken,
ja,
und groß
gerne.
Über die Mönckebergstraße hängen.
Sehr, sehr gerne. Ich nehme das mal zum Black Friday mit. So, wir haben ja Prime Day nächste Woche. Ich bin immer sehr gespannt. Da wird ja auch noch mal, sehen wir das Ganze ja auch noch mal in rein Kultur. Das ist ja so für mich.
Was ist das, Prime Day?
Prime Day ist von Amazon, ein Tag. Mittlerweile sind es zwei Tage, an dem wir sozusagen dem Überkonsum sinnlos frönen. Das ist wirklich ein Problem, weil
Amazon so diese Black einfach, Fridays, ne?
Genau.
Kauft also, so viele könnt.
Genau. Und das ist wirklich, finde ich aber auch extrem spannend, wenn man sich das vorstellt. Der Black Friday war ja eigentlich der schwarze Tag, als die Börse zusammengekracht ist, also wo sich Menschen umgebracht haben, weil das ganze System zusammenbrach. Und dann hat es eigentlich der der Neoliberalismus hat es geschafft, es umzudrehen, als jetzt feiern wir halt nochmal mehr Konsum, statt irgendwie umzudenken. Und was wir sagen, nee Leute, das ist ein schwarzer Tag. Das ist ein schwarzer Tag für die Umwelt, was hier passiert. Manche Firmen machen bis zu 70% ihres Umsatzes an diesem Tag. Und was hier verschickt wird, ein Großteil dieser Sachen brauchen wir nicht. Ein Großteil dieser Sachen schicken wir am Ende wieder zurück. Wir wissen, in Deutschland bestellen wir mittlerweile T-Shirts oder Kleidungsstücke für ein Instagram-Bild. Ja? Also ein Instagram-Pick, dann wird es zurückgeschickt. Schuhe werden in drei Größen bestellt, 80% gehen wieder zurück. Und gleichzeitig wissen wir, wir haben im letzten Sommer eine große Recherche gehabt mit Frontal 21 und mit der Welt, dass ganze 30% der Retouren im Onlinehandel gar nicht wieder in den direkten Verkauf gehen. Das heißt, ein Riesenteil geht in die Vernichtung. Es gibt zum Beispiel bei Amazon ganze Teams von Kaputtmachern, also solche Berufsbezeichnungen gibt es auch, die bis zu 23.000 Euro pro Tag an neuwertigen Waren vernichten, weil es günstiger ist, die zu vernichten, als dass sich dort eine Person hinstellt, die auspackt, flickt, guckt, ob die gut sind oder vielleicht nochmal den Fingerabdruck auf dem Display oder dem Screen wegmacht und die wieder einpackt und ins System macht. Die sind so optimiert, dass das Vernichten günstiger ist, als sie wieder in den Verkauf zu bringen.
Unfassbar.
Und das ist halt eine Ressourcenvernichtung, wo wir sagen, das können wir uns in Zeiten der Klimakrise überhaupt nicht leisten. Deswegen zum Beispiel sind wir hier aktiv und sagen, haben eine Petition an Frau Schulze, unsere Umweltministerin, übergeben und sagen, wir brauchen ein Ressourcenschutzgesetz. Schön ausgedrückt, echtlich ist es halt eigentlich ein Vernichtungsverbot für neuwertige Waren. Mhm. Es gibt solche Ansätze in der EU, zum Beispiel in Frankreich gibt es ein Vernichtungsverbot für Lebensmittel. Mhm. Finde ich super spannend. Also das heißt, dort ist es eigentlich verboten, Lebensmittel wegzuschmeißen. Bei uns im Nachbarland
ist es verboten,
sie zu retten. Ja, also hier sieht man die Absurdität. Und das muss geändert werden. Also hier brauchen wir ganz klar gesetzliche Regelungen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich als Campaignerin dran arbeite, solche gesetzlichen Veränderungen zu erwirken.
Kannst du abschalten abends, auch mit all dem, was du weißt, mit all dem, was da in deinem Kopf rumschwirrt und man merkt ja, wie du da dabei bist, kannst du nach Hause gehen und sagen, so, jetzt gucke ich mal Fernsehen und jetzt mache ich mal nichts?
Ja, manchmal braucht man das auch, auf jeden Fall, weil das ist halt hier schon was, wo ich mit Herzblut dahinter stehe. Also das ist halt einfach kein Job, das ist kein Beruf, sondern
aber du wirst es ja nicht einfach ausschalten können,
nee,
oder?
Das kann man auch nicht. Also das ist für mich wirklich, ich finde es toll, also ich habe so viele Menschen um mich drumherum, die halt auch begeistert sind und für diese einzelnen Themen brennen und ich finde es dann super zu hören, was andere Menschen für Projekte haben. Ich finde das immer extrem inspirierend. Ich selbst, wie gesagt, ich lebe vegan, ich habe liebe es halt solche Sachen, also Lebensmittel zum Beispiel einzukochen, herzustellen, Lebensmittel zu retten. Es gibt viele Menschen, die hier Urban Gardening machen, mit denen nochmal unterwegs zu sein und zu gucken, wie geht's da. Aber dann zum Beispiel auch in ganz andere Bereiche reinzuschnuppern. Über unsere Make Something Events zum Beispiel habe ich mich jetzt hier mit der FabLab Community angefreundet in Hamburg. Damit hatte ich vorher gar nichts zu tun. Die Idee ist halt hier, dass wir die Blackboxes der elektrischen Geräte öffnen. Also ich meine, wir haben ja im Moment Handys oder Geräte vor uns, oft mit geplanter Obsoleszenz, also dieses Wort ist immer noch so umstritten, aber so gebaut sozusagen, dass sie irgendwann kaputt gehen. Also einfach nicht mehr auf Langlebigkeit gebaut und dann oft auch noch so gebaut, dass sie ja gar nicht reparier- oder recycelfähig sind. Das heißt, ich kann den Screen gar nicht mehr austauschen. So. Und da gibt's halt Menschen, die sich hingesetzt haben und haben gesagt, das akzeptieren wir nicht mehr, Leute. Wir wollen diese Blackboxes öffnen. Wir wollen wieder wissen, wie wir reparieren können. Und das ist die FabLab Community und da gibt's halt auch welche in Hamburg, in St. Pauli gibt's zum Beispiel eine große. Und das finde ich dann faszinierend, einfach zu gucken, was halt da läuft und mich mal mit komplett anderen Themengebieten auseinanderzusetzen, die ich sonst, von denen ich jetzt keine Ahnung habe.
Das habe ich mich schon öfter gefragt, gar nicht bei technischen Geräten, sondern bei Strumpfhosen. Da dachte ich immer, es kann doch nicht sein, dass wir in den 60er Jahren schon auf den Mond geflogen sind und dass wir es bis heute nicht hinkriegen, Strumpfhosen herzustellen, die nicht einreißen.
Gibt es?
Also mittlerweile. Könnte man, ja. Also es gibt doch irgendwie so eine Firma, die jetzt irgendwie seit ein paar Jahren irgendwie. Aber du sagst, man kann, ne? Ja. Es gibt Materialien, aber das ist auch bewusst wahrscheinlich gemacht, damit man immer wieder neu kauft.
Das ist wirklich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, die Altkleidersammlung, das ist ja so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten, also diese Altkleidercontainer, die stehen, sind ja hauptsächlich vom Roten Kreuz oder von anderen Wohlfahrtsorganisationen. Das heißt, was uns suggeriert wurde, war, wenn ich Kleidung dort einwerfe, ist das eigentlich eine Wohltätigkeit. Und fühle mich gut, weil mein Kleiderschrank wieder frei ist und ich kann weiter shoppen. So. Aber das ist natürlich nur ein Deckmantel der Wohltätigkeit, denn hier wird Geld gemacht. Das ist ein internationales Business und das brummt oder hat gebrummt. Und jetzt ist das Problem, dass die Altkleidersammler in Deutschland oder in ganz Europa das Problem haben, dass diese Massen ankommen, die können sie überhaupt gar nicht mehr bewerkstelligen. Wir wissen, also die letzten Zahlen sagen, dass nur 30% der Textilien, die aus den Haushalten aussortiert werden, überhaupt in die Altkleidercontainer gehen. Das heißt, 70% landen im Haus. Und diese 30% sind es schon so viel, dass sie den ganzen Markt überschwemmen. Es ist also viel, viel, viel mehr, als wir überhaupt gebrauchen können. Auch in Afrika kann niemand so viel Kleidung tragen, wie wir hier loswerden wollen. Und die hat so eine schlechte Qualität mittlerweile, weil Fast Fashion einfach nur noch auf Schnelllebigkeit ist, gedacht ist, dass die überhaupt nicht mehr zu verwenden ist. Also wenn die irgendwelche kleinen Macken hat, kann ich die nicht mal mehr als Putzlappen nehmen, weil das sind dann zum Beispiel Sport Kleidung, das ist Outdoor-Kleidung, die extra so gemacht ist, dass sie wasserabweisend ist. Die besteht also aus Stoffen, die eben kein Wasser aufnehmen sollen und dann kann ich die halt auch nicht zum Putzlappen verarbeiten. Das heißt, es ist ganz kurz davor, dass dieser Textil-Altkleidermarkt kippt und wir eigentlich dafür bezahlen müssen, dass noch was angenommen wird, weil die eigentlich eher gerade das Problem haben, einen Großteil davon verbrennen zu müssen. Oder zu verbrennen. Die Frage ist, wie es mit dem Müssen aussieht. Hier ist also der Punkt, was ich auch wieder sage, zu einem Grundsatz. Wer Ressourcen einsetzt, egal ob Textil, Elektronik oder Lebensmittel, der hat eine Verantwortung diesen Ressourcen gegenüber. Der hat eine Verantwortung allen eigentlich auf diesem Planeten gegenüber. Und damit muss man sorgsam umgehen. Das heißt, wer ein Textil auf den Markt bringt, muss einmal dafür sorgen, dass es langlebig ist, dass es reparierbar ist und es dann am Ende auch zurücknehmen. Dann würden wir auch ganz schnell den Markt umkrempeln. Also wenn H&M zum Beispiel eine Mikrokollektion, die sie gerade weltweit verkaufen, die sich jetzt nicht verkauft, weil es in Hamburg diese Woche zum Beispiel gerade mal wieder kalt ist, obwohl es Juli ist, zurücknehmen müsste und dann auf einmal die auch sachgerecht entsorgen müsste, also recyceln, wiederverwenden müsste, dann würde es sich nicht mehr lohnen, so billig solche Massen zu produzieren. Und das sind eigentlich so Ansätze, die ich gerne sehen würde. Das heißt, wir müssen den Markt umkrempeln, wir müssen den Ressourcen wieder Wert geben.
Bist du manchmal, wie soll ich sagen, dass du nach Hause kommst und denkst, ach, das hat doch alles keinen Sinn. Wenn du siehst ja so viele Dinge, wie du das eben beschrieben hast, diese absurden Zyklen.
Ja.
Und man sieht ja noch nicht so richtig, klar, jetzt steht die Jugend auf und es kommt ins Bewusstsein, aber man sieht von Seiten der Politik relativ wenig bisher. Bist du manchmal, dass du so, ja, auch so ein bisschen resignieren kannst schon fast?
Also ich bin, was die Politik angeht, manchmal echt enttäuscht, muss ich sagen. Also ich sehe Ansätze wie von von Entwicklungsminister Müller, der, seit es die Detox-Kampagnen gibt, sagt, toll, sowas will ich auch, ich will einen grünen Knopf. Und jemand, der die politische Macht hat, das eigentlich zu tun und es dann nicht hinkriegt, das finde ich sehr schade. Aber dann muss ich sagen, wenn ich zu solchen Punkten komme, bin ich unglaublich begeistert, wenn ich Menschen weltweit sehe, die aufstehen und aktiv sind in ganz anderen Gebieten. Wenn ich Ehrenamtliche sehe, wenn ich unsere Kiddies sehe, die gestern Abend, wenn ich irgendwie hier um 9 rausgehe und denke, Gott, bin ich müde, draußen sitzen ein Banner für die nächste Friday for Future Demo malen, weil halt Earth Overshoot Day ist und sie dagegen protestieren. Das sind wirklich die Momente, die mir echt Kraft geben. Und wenn ich dann sehe, wie Menschen was umstellen und was es auch am Ende bewirkt. Also ich muss wirklich sagen, als ich in Südostasien unterwegs war und habe dann gesehen, mit welchen Chemikalien die Menschen dort vor Ort konfrontiert sind. Ich meine, ich habe gesagt, 2/3 der Gewässer in China sind nicht trinkbar. Das heißt natürlich nicht, dass nicht daraus getrunken wird. Es leben Menschen dort, die Fische dort werden gegessen, mit diesem Wasser werden die Reisfelder gewässert. Das heißt, Menschen werden kontaminiert dadurch, sterben dadurch, ganz klar. Und wenn ich dann sehe, dass so eine Kampagne, die nur von einer NGO wie Greenpeace ins Leben gerufen wurde und von ehrenamtlichen Menschen weltweit getragen wird, dazu führt, dass dann solche Chemikalien nicht mehr eingesetzt werden, da kann ich so stolz drauf sein, wenn ich das sehe, oder ich bin stolz darauf, was das vor Ort für Menschen bringt. Und das gibt mir wirklich Kraft, dann auch nochmal zu sagen, ach na ja, dann mache ich halt nochmal.
Gehe ich morgen halt doch wieder hin.
Ja, genau. Oder halt dann irgendwie nochmal eine Aktion und nochmal nachts irgendwie am Instagram sitzen, weil für mich das wirklich, ist wirklich meine Leidenschaft.
Das ist toll. Das können wenig Leute von sich behaupten, dass sie so für ihren Beruf brennen, wie du das
tust. Ich fühle mich auch privilegiert, hier sein zu dürfen, muss ich wirklich sagen. Das ist auch wirklich was Besonderes.
Wenn jetzt jemand zu Hause vielleicht sagt, ich will auch zu Greenpeace, wie macht er das?
Ja, bei uns, wie gesagt, das meiste läuft eigentlich ehrenamtlich. Das heißt, zum Beispiel in Hamburg haben wir eine Gruppe, man kann auf greenpeace.de gucken, wo es überall ehrenamtliche Gruppen gibt. Dann kann man wirklich einfach direkt hingehen und sagen, hier Leute, ich habe Bock, bei euch dabei zu sein. Und das sind natürlich nicht nur die Kampagnen.
Und dann sitzt man morgen auf dem Zodiac und...
Naja, das ist mal was anderes. Also wir haben verschiedene Bereiche. Die ehrenamtlichen Gruppen sind halt die vor Ort, die halt die Kampagne mit umsetzen, die selber aktiv sind vor Ort, die von Blogging über... Aktivismus alles machen.
Blogging kann man, ist beim Laufen.
Genau, sammeln, Entschuldigung. Ne? Beim Blogging ist so der neue Trend sozusagen, dass man halt aufräumt, dass man Plastik zum Beispiel sammelt und dabei joggt. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, die also Gruppen machen, nicht nur das, was wir aus Hamburg sagen, sondern die sind natürlich selber aktiv in ihren Bereichen. Und dann gibt es bei uns Aktivistinnen. Das sind Ehrenamtliche, die sagen, sie wollen mehr machen. Sie wollen als Aktivistin bei uns aktiv sein. Dafür kann man sich bei uns auch ausbilden lassen. Und das sind halt dann zum Beispiel Menschen, die mit uns Banner hängen oder ähnliche Geschichten machen. Also,
Die mit rausgehen,
die im Zodiac sitzen, die mit rausfahren, genau. Und das sind aber auch alles Ehrenamtliche bei uns. Das sind wirklich Menschen, die dafür brennen. Und wenn ich dann auf Aktionen unterwegs bin und sehe halt einfach Menschen, die morgens um 5, die ihren Jahresurlaub dafür nehmen, dass sie morgens um 5 im Schlamm liegen, weil sie dafür brennen, das ist Herzblut, das ist toll. Da bin ich stolz drauf, Teil dieser Familie zu sein.
Hattest du dann schon mal eine gefährliche Situation?
Ich hatte bisher viel Glück bei solchen Sachen, muss ich sagen. Ich finde halt wirklich, wenn ich sehe, wenn ich in Bangladesch zum Beispiel unterwegs war und man ist in Textilfabriken, das sind halt Dinge, wo sie uns nicht sehen wollen. Das heißt, ich habe auch am Aufbau eines Labels für Fair Fashion mitgearbeitet. Da war ich in Indien und Nepal unterwegs. Da waren auch schon mal wirklich ungemütliche Situationen auf jeden Fall. Aber das meiste, wenn man wirklich als Greenpeace-Aktivist bei uns unterwegs ist, weiß man genau, auf was man sich einlässt. Das ist auch wirklich das Tolle. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich bin hauptsächlich in Europa unterwegs und hier haben wir ja das Privileg, dass wir nicht für sowas erschossen werden, wenn wir aktiv sind. Und deswegen hatte ich bisher viel Glück, muss ich sagen.
Du hast ja auch auf deinem Instagram-Account super viele so ganz kleine Hacks so für den Alltag. Ich habe zum Beispiel gesehen, auch da komme ich auch wieder aufs Küchentuch, da hattest du ein Stück Kuchen in einem Küchentuch und das kann man so einfrieren. Das wusste ich überhaupt nicht, dass man so... Was sind denn so 3, 4 total einfache Sachen, die jeder sofort umsetzen könnte?
Mhm. Bei Zero Waste sind es für mich echt das Wichtigste, das Tuch dabei haben, weil damit geht alles. Genau wie du es gesagt hast, wenn ich irgendwo auf dem Markt bin und finde auf einmal was Tolles, was ich dann doch noch einkaufen will, wird das einfach ins Tuch gewickelt und mitgenommen. Daraus kann man sich immer eine Tasche machen. Was zu Hause angeht, ist wirklich... Für mich war es echt so ein Hack, den ich gelernt habe, alles in Glas einfrieren. Das heißt, wenn ich koche, liebe ich es größer zu kochen. Und das, was übrig ist, kommt, wenn ich es nicht einkochen will, kommt einfach in ein Glas. Also wenn ich irgendwie mir Mais zum Beispiel kaufe, ich mir noch im Glas oder so. Ja, das sind so Dinge, wo ich auch durchaus was noch produziere an Müll. Und diese Gläser wasche ich aus, da kommen meine Gerichte rein und die friere ich einfach so in den Kühlschrank. Wichtig halt den Deckel auflassen, weil es sich natürlich ausdehnt, wenn es einfriert. Das sind so Punkte. Oder zum Beispiel Beeren oder so. Also ich liebe es halt irgendwie jetzt bei dem Wetter auch mal irgendwie rauszufahren, irgendwie mal den Kopf frei kriegen und dann irgendwie Samstag irgendwie auf dem Feld zu fahren, wo es irgendwie selber zum Pflücken was gibt. Und dann friere ich diese Beeren zum Beispiel einfach auch in einem Geschirrtuch ein und kann die dann halt irgendwie für einen Smoothie oder für ein Müsli oder was auch immer so rausholen. Das sind auf jeden Fall so Hacks, die ich total spannend finde. Und was ich richtig schön finde, gerade in der Zero-Waste-Community, sie ist so international und geht über Grenzen. Es gibt so viele Ideen aus anderen Kulturkreisen, was ich so faszinierend fand. Zum Beispiel ein Highlight, was ich neulich erst gesehen habe von einer Zero-Wasterin aus Japan, die ihren Boden zum Beispiel zu Hause kehrt, weil sie nicht staubsaugen will. Und sie macht das mit Kaffeesatz. Das heißt, sie hat morgens ihren Kaffeesatz übrig und schüttet den über den Boden und der fängt halt Staub. Der ist antistatisch zum Beispiel. Das fand ich halt so süß, also so kleine Ideen von anderen Ländern irgendwie zu nehmen. Oder dann hat halt sofort jemand geantwortet, wie toll er das findet. Das war eine Frau aus Schweden. Sie nutzt den Kaffeesatz zum Beispiel immer für ihre Schuhe, weil die halt Gerüche aufnehmen und für ihren Mann, der immer noch Käse isst und hat sich ausgelassen und der würde so stinken und jetzt tut sie immer den Kaffeesatz zum Beispiel in ihren Kühlschrank und so. Und das finde ich so toll. Das wird interkulturell einfach ausgetauscht. Deswegen liebe ich diese Community, muss ich wirklich sagen.
Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Toll. Was wäre jetzt so dein Wunsch für die ganz direkte nächste Zeit?
Für die ganz direkte nächste Zeit? Ich wünsche mir, dass die Fridays for Future Bewegung weitergeht und nicht in Fridays for Future, sondern Humans for Future wird, dass wir uns sozusagen einfach mal ernst nehmen, was da draußen passiert. Ganz konkret wünsche ich mir, dass Umweltministerin Schulze die Petition, die wir übergeben haben und die Forderung, die im Raum steht, ernst nimmt und ein Vernichtungsverbot für neuwertige Waren erlässt, und zwar schnell, weil ich glaube, dass das den ganzen Markt in Deutschland umkrempeln wird und verhindern wird, dass unglaubliche Mengen Produkte und Ressourcen, die dahinter stecken, gerade einfach sinnlos vernichtet, verbrannt und verschreddert werden. Das muss aufhören. Das wäre ein erster Punkt, den ich mir wünsche. Und dann gibt es natürlich einfach diesen Sommer, das wird der Klimasommer. Wir hatten die Klimawahl schon ausgerufen und es wird jetzt weitergehen. Und ich glaube, jetzt ist der Movement, jetzt ist die Bewegung da. Wir müssen jetzt aktiv bleiben und dafür sorgen, dass wir die Klimakrise wirklich aktiv angehen und bekämpfen. Das heißt, wir brauchen den Ausstieg aus dem Verbrennermotor. Wir brauchen Aufforstung, das neue Wort gerade, was überall in aller Munde ist. Wir brauchen mehr Bäume, wir brauchen CO2-Speicher. Ja, ich glaube einfach, das Bewusstsein und Aufwachen und sich um die Ressourcen kümmern bei allen Menschen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert davon, dass so viele junge Menschen aufstehen und das einfach aussprechen, was passiert und nicht einfach so dieses, ich habe das alles nicht gesehen. Nee, wir sehen das und wir nehmen es ernst. Das möchte ich, dass es so bleibt. Ich bin gerade wirklich begeistert von der Bewegung.
Schön. Ich bin ganz begeistert. Also von dir, du reist ein Jahr wahnsinnig mit. Vielen Dank. Also ich habe sehr viel neuen Input gerade bekommen. Ich bin froh, dass ich mir das alles nachher selber nochmal anhören kann. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Weiterhin so viel Engagement. Danke dir.
Das war Viola Wohlgemut von Greenpeace. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Ich freue mich wie immer sehr, wenn ihr einen kleinen netten Kommentar da lasst oder ein paar Sternchen. Das hilft mir immer sehr. Und das nächste Mal hören wir uns dann nicht in 2, sondern in 3 Wochen. Ich mache nämlich eine Mini-Sommerpause, also erst in 3 Wochen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.